ARD.
Herzlich willkommen zu Maya Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Jagoda Marinic, Theaterautorin, Journalistin und Schriftstellerin. In ihrem Buch Made in Germany setzte sich die Deutsch-Kroatin mit Deutschland als Einwanderungsland auseinander. Das Rampenlicht hat sie nicht gesucht. Zu Beginn ihrer Karriere wurde sie von ihrem Verlag gewissermaßen in die Öffentlichkeit geschubst. Heute ist Jagoda Marinic im politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Diskurs eine viel beachtete Stimme. Denn sie mischt sich ein in ihren Kolumnen oder über Social Media. Ihr Themenspektrum reicht von Politik bis Popkultur, von Adele bis Olaf Scholz, wie sie selber sagt. Ich freue mich auf das Gespräch mit Jagoda Marinic, die auch oft meine Rolle einnimmt, denn beim Hessischen Rundfunk ist sie Gastgeberin des erfolgreichen Podcasts Freiheit Deluxe. Sie finden dieses Gespräch übrigens, wie so viele andere aus der Reihe Maya Burkhardts Frauengeschichten, in der ARD Audiothek. Jagoda Marinic.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Mir scheint, Frau Marinic, dass Sie, indem Sie die deutsche Sprache für sich erarbeiten, auch ein bisschen Ihre Heimat suchen. Suchen Sie Ihre Heimat?
Nein, gar nicht. Ich glaube umgekehrt, dass ich in Sprache an sich sehr schnell heimisch bin. Also überhaupt Worte, dass das auch im Englischen so war. Also ich bin wirklich liebestrunken mit Sprache in der Schule, als ich Englisch lernte nach Hause und habe dann MTV geguckt und alle Interviews versucht aufzunehmen, nachzureden, zu übersetzen. Also auch dieser Vorgang, dass Sprache übersetzbar ist und doch nicht das Gleiche, dass das anders geschieht und doch ähnlich. Also das war früh was mich sehr fasziniert hat. Ich würde aber nie sagen, dass ich empfunden habe, so ich muss mich irgendwo hinsetzen und ich glaube, dann wäre es was sehr schwerfälliges und ich fand Sprachen immer was extrem Leichtes, Schönes. Also habe auch gern Französisch, Spanisch, viele Sprachen gern gelernt.
Sie tanzen Flamenco.
Ich weiß, apropos,
da kommen wir später noch drauf. Aber es gibt auch in der deutschen Sprache Begriffe, Worte, die man, glaube ich, in eine andere Sprache so einfach nicht übersetzen kann. Das ist das eben gesagte Wort Heimat. Ist das ein Begriff, mit dem Sie überhaupt etwas anfangen können?
Also ich glaube auch, dass natürlich kann ich mit dem was anfangen. Und es gibt ja ähnliche Worte schon durchaus in anderen Ländern. Ich fand immer unsere Diskussion, dass das hier so speziell ist, war eher so wieder eine sehr deutsche Diskussion, dass das was ganz Besonderes ist. Besonderes wurde es eben letztlich durch die Verzerrungen im Zweiten Weltkrieg, durch die Belastung, die dieser Begriff mit sich trug. Und dadurch wird es in Deutschland besonders. Es war aber natürlich auch so, dass es im ehemaligen Jugoslawien, wo meine Eltern herkamen, das Domovina gab und dass auch dort besungen wurde, die Heimat. Und dass je erwachsener man wird und man sich so mit der Geschichte Europas beschäftigt, man eigentlich merkt, dass überall das gar nicht so einfach ist, die Balance zwischen Heimat lieben, Heimat verehren oder überverehren, Heimat abgrenzen, also so, ne, egal ob man jetzt nach Spanien geht mit Franco oder die Griechen, also in ganz Europa war ja das gar nicht so unkomplex, wie wir das manchmal so tun. Im Deutschen sah es eher dann so aus, als ich dann Linke kennengelernt habe, so in der Schulzeit, auch Lehrer, dass ich gemerkt habe, für die ist das so ein riesenschwieriger Begriff.
Ja, die Linke und das Vaterland.
Ja, das war in Deutschland immer Ding. Ich war immer so, was haben die denn jetzt wieder alle damit? Ja. Aber es war dann ein ewiger Prozess. Wir sitzen jetzt hier in Mannheim, da gab es dann mal einen Bundesfachkongress Interkultur, der hieß dann Heimaten, da durfte ich die Eröffnungsrede halten. Und ich finde genau diese Brisanz aber auch hochspannend. Also ich finde, es ist ein besetzter Begriff und dessen müssen wir uns bewusst sein. Man kann ihn hier nie naiv verwenden. Mhm. Und gleichzeitig ist dieses Spannungsfeld für mich hochspannend, intellektuell.
Ja. Absolut. Wir sind, wie Sie schon sagten, in Mannheim und in Mannheim gibt es das Nationaltheater und im Nationaltheater sind Schillers Räuber uraufgeführt. Die Deutschen haben sich mit der Nation nach meinem Eindruck immer schwer getan und haben immer eine sehr regionale Identität und weder weniger eine nationale Identität. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich in diese regionale Identität einfügen? Sie sind nach vielen Jahren zurückgekommen hier nach Heidelberg und Menschen, die Sie gut kennen, was ich nicht von mir behaupten kann, sagen, das hätte ich eigentlich nie gedacht.
Wirklich, ja.
Dass die
dass die Jagoda wieder zurückkommt nach Heidelberg. Ist das Ihre Region? Ist das Ihr, Ihr Kiez sozusagen?
Ich kenne mich vielleicht gut und hätte das auch nie gedacht.
Okay.
Ja, also ich bin leider so impulsiv bei solchen Entscheidungen und bin zurück nach Heidelberg. Ich finde dieses deutsche Regionale hoch faszinierend. Sie hatten es gerade von Schillerner. Ich war dann zuletzt in Weimar und wenn man in diese Häuser geht und wieder sprach er diese wundervollen Briefe jener Zeit zwischen Schiller, Goethe. Also das ist schon was, was ich sehr trinken kann, um es so zu sagen. Ich mag das sehr. Und ich bin nach Heidelberg. Inzwischen denke ich, manchmal sagt man Hassliebe, ist glaube ich zu kurz gegriffen. Es gibt was in dieser Romantik, in diesem Setting, ne, Stadt, Fluss, Schönheit, etwas, was wie so ein Anker funktioniert. Ich komme immer wieder an diesen Hafen zurück und denke, hier steht mein Schiff eine Weile ganz gut, aber ich muss auch sehr oft raus.
So. Sie sind eine Streunerin, so bin, ich zitiere Sie selber.
Sie haben mich, ich sehe schon. Ja,
eine Streunerin. Und wenn man Ihr sehr lesenswertes Buch Made in Germany, was ist Deutsch in Deutschland, liest, dann zitieren Sie dort einen Satz von Al Gore, dem amerikanischen Politiker, der da sagt, you are what you pretend to be, so be careful what you pretend to be. Also wir alle täuschen etwas vor, also sei vorsichtig mit dem, was du vortäuschst. Ich weiß, dass Sie das Wort authentisch nicht mögen.
Was wissen Sie denn alles?
Aber ist es nicht ein Bestreben des Menschen, authentisch zu sein?
Nein, ich habe das nicht. Also das war ganz lustig. Ich habe immer gedacht, das ist von mir merkwürdig, bis ich neulich mit Slavoj Žižek geredet habe und er eben auch sagte, nichts schlimmer als authentische Menschen. Ja, sie sind ja eigentlich langweilig und überfordern einen. Und wir waren uns dann einig und haben uns dann auch überlegt, ob das eben auch sowas ist, weil er kommt ja aus Slowenien. Ich aus Kroatien. Und diese Sehnsucht, besonders authentisch zu sein, fand ich immer langweilig. Also ich war auch immer, im Studium habe ich gern auch ethnologische Texte gelesen und ne, die
so
Rolle.
Protestantisch Bieder.
Ja. Ja, so die Lust an der Rolle, die Lust an der Figur, dass ich aus dem Haus gehe und etwas sein kann oder was ich auch lustig fand. Ich bin im Studium zum Beispiel, ich bin durch mein ganzes Studium gekommen, indem ich mir vorgestellt habe, in Prüfungssituationen andere Menschen zu sein. Mhm. Ich habe mir gedacht, die können das, ich kann vielleicht nichts, aber die können alles. Und apropos, vielleicht sogar verrate ich das hier mal, weil bei Maischberger. Maischberger war sogar die
Haupt... Wo wir uns das erste Mal getroffen haben.
Und da habe ich tatsächlich, Maischberger war die Figur, die ich im Kopf hatte, wenn ich Prüfungen hatte. Nein. Ich fand sie immer so unglaublich cool mit ihrem Bernsteinkettchen in den Menschen bei Maischberger. Und immer habe ich so geguckt, oh, und wenn ich mal vor Leuten sitze, so will ich auch so ruhig sein, wie sie wirkt. Ja. Und als ich Prüfungen hatte dann an der Uni, war ich immer so, okay, jetzt gehe ich hier rein und bin Sandra Maischberger. Und ich hatte auch so eine Bernsteinkette. Und es hat mich wirklich durch alle Prüfungen gut gebracht. Also nein, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Lust haben, uns zu inszenieren für andere. Das ist ja auch wie mit Schminken oder
Schön
Kleider.
Schön anziehen. Sie sagen ja, wir Deutschen seien nicht so gut angezogen.
Das hat mal ein Schweizer zu mir gesagt, dass er nicht versteht, wie ein so wohlhabendes Land so wenig Wert legen kann auf Kleidung und Essen. Ich halte mich da zurück, aber manchmal so diese Lust, ich würde auch sagen, dass jetzt, sagen wir mal, im Land meiner Eltern oft die Leute vielleicht zu pompös daherkommen, aber die Lust an der Rolle, die Lust an der Täuschung im schönen Sinne, also dass jemand Lust hat, vielleicht etwas, ein besseres Ich zu sein für den anderen. Ne?
Sich schön zu machen,
nicht jemand schön zu reden oder schön zu trinken, sondern das auch zu füllen. Und ich hatte auch brasilianische Freunde, die mal zu mir gesagt haben, warum hat man in Deutschland so viel gegen die Oberfläche? Ihr sagt immer, der ist oberflächlich. Aber ist nicht die Oberfläche die erste Sache, die wir sehen von Menschen? Also das, was uns vielleicht anzieht zu
und
ihnen?
Und ich finde den Smalltalk zum Beispiel, der in England an Schulen gelehrt wird, Public Speech, finde ich insofern sehr schön, weil es zunächst erstmal einen Menschen lehrt, ein Gespräch zu führen, ohne dass ich den anderen in Verlegenheit bringe.
Zum Beispiel diese Lust und Leichtigkeit des Alltags, die wir ja gerne ersetzen mit diesem grantligen Schimpfen und über Ordnung sprechen. Ne?
Ja, wir reden gleich über Kafka. Also man lernt eine schöne deutsche Frau kennen, man spricht gleich über Franz Kafka und Immanuel Kant.
Warum dies und das nicht besser organisiert ist, als es gerade organisiert ist.
Ein Buch Ihrer Kindheit. Das habe ich auch gelernt in Made in Germany, was ist Deutsch in Deutschland, Ihrem Buch. Ein Buch Ihrer Kindheit, das eine große Rolle gespielt hat, als Sie klein waren, als Sie ein kleines Mädchen waren, das war Moby Dick. Und so schreiben sie es zumindest. Und dort gibt es, sie sagen, eines der größten Bücher, die ich je gelesen habe, beginnt mit Call Me Ismael. My name is Ismael. Und sie fanden es schön, dass diese Figur sagt, Call Me Ismael und nicht mein Name ist Ismael. Und da sind wir wieder beim Rollenspiel. Also dieser Protagonist gibt seinem Gegenüber ein Angebot, aber keine Festlegung. Beschreibe ich das richtig? Ist das das, was Sie fasziniert?
Ja, es fasziniert mich. Also beschreibt mich. Es fasziniert mich wieder, wenn Sie es beschreiben.
Ja.
Und es war die Figur Moby Dick hat mich als Kind fasziniert. Also da habe ich den Film gesehen und diese Besessenheit dieses Mannes bis am Ende, wenn er dann um diesen Wal herum gebunden. Also ich habe das als Kind, ich weiß gar nicht, ob das jugendfrei oder kinderfrei, aber ich habe es geliebt und sehen dürfen.
Ach, schon kinderfrei.
Schon, ne?
Ja.
Und dann kam aber eben an der Uni, ich habe Amerikanistik studiert, dieses Buch und dieser Satz, Call Me Ishmael. Und
ja.
Weniges fand ich so, erstens vom Klang, ne, Call Me Ishmael, war halt für mich schon fast so ein biblischer Einstieg. Und dann zu sagen, es war nicht sozusagen, ich nenne mich bei meinem Namen, sondern ich sage dir, wie ich genannt sein möchte. Ja, und das hat mich fasziniert. Das hat mich dann, Sie haben es ja gesagt, in diesem Buch Made in Germany, ich war eingeladen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, um über Begriffe zu reden. Mhm. Mit welchen Begriffen reden wir eigentlich über die Einwanderungsgesellschaft? Und ich durfte den Impuls für diese ganze Konferenz halten, den Einstiegsimpuls. Und ich dachte, es geht ja um Benennen, ne? Menschen mit Migrationsgeschichte, Ausländer, wie auch immer. Mhm. Und ich fand, na, ich nehme da mal jetzt mit zu den technokratisch denkenden Menschen ein bisschen Literatur. Menschen mit Migrationsgeschichte ist ja sehr nüchtern, ist ein statistischer Begriff. Und dann dachte ich, ich komme mal und sage, denk doch mal an dieses Call Me Ishmael. Wie wollen denn Menschen eigentlich genannt werden? Wie wollen sie auch gerufen werden? Von welchem Namen aus sind sie in der Lage, von ihrer Geschichte zu erzählen und vielleicht auch ihrer Vision, ihrer Berufung, ihrem Moby Dick, ihrem Whiteness of the Whale, des Weißseins, des Wals zu folgen und diesen Motor zu nutzen für dieses Einwanderungsland. Und was mich wirklich fasziniert hat, da saß auch wirklich so die erste Riege des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge damals, die suchten Inhalte für, was ist Willkommenskultur? Und die gingen dann durch die Gänge alle und waren so, Frau Marisch, so eine tolle Rede. Call me Ishmael. Und das hat in denen gearbeitet. Also die haben auch gesucht und sie haben dieses Klangliche, ne, dass man eben nicht sagen kann, das sind Menschen mit Migrationsgeschichte. Worüber reden wir dann? Wie kriegen wir klangliche Farben, klangliche Dinge in unsere gesellschaftlichen Themen?
Hängen wir Deutsche zu sehr an dem vermeintlichen Idealbild einer homogenen Gesellschaft?
Ich finde, wenn Sie hängen wir an einem Idealbild.
Vermeintlich, habe ich
gesagt. Genau, ich weiß, was Sie meinen. Ich frage mich immer, wie ich jetzt sagen soll, man hängt an einer Fantasie.
Ja.
Denn diese homogene Gesellschaft in der Form gab es ja historisch nicht. Das ist ja, wenn Sie recherchieren bei den Hugenotten, da war in Berlin plötzlich jeder Dritte ein Hugenotte. Mhm. Ne? Im Toleranzedikt.
Auch in Nordhessen, aus der ich stamme. Ja.
Und das ist so faszinierend, wenn man darüber liest, dass damals die Gesetzgebung sagte, Mensch, jetzt kommen die Hugenotten, dann was können wir tun? Wir lassen denen mal die Steuern, dann brauchen sie keine staatliche Hilfe, weil wenn sie was verdienen, geht das schneller. Wir schicken die Kinder ganz schnell auf französische Gymnasien, damit sie gebildet sind. Was ich sagen will, ist, dass damals das viel liberaler war, dass man wusste, je mehr ich Anreize schaffe, je besser gebildet Kinder sind, desto leichter lernen sie doch später auch Deutsch. Und Teil dessen, was das Berlin wurde, das man dann in den 20ern so spannend fand, war eigentlich ein Teil einer pluralen Gesellschaft, die sich entwickelt hatte, die sich angeregt hatte, künstlerisch, intellektuell. Und das ist irgendwie weg, die Erzählung. Und ich glaube, wir hängen da an einer Erzählung, die einen großen Teil auch der deutschen Vergangenheit wegerzählt. Und
die nie gestimmt hat.
Aber die natürlich tröstlich ist. Sie hatten es gerade von Heimat. Natürlich lebt Heimat davon zu sagen, der gehört dazu, der nicht. Ich verstehe diesen Reiz dieser Geschichte. Ich würde schon sagen, es gab auch trotzdem in den letzten Jahrzehnten etwas homogenere Zeiten, als was wir manchmal im Moment erleben. Also ich glaube, es lohnt sich auch nicht jetzt zu versuchen zu sagen, das, was wir jetzt seit fünf, sechs Jahren erleben, sei normal. Natürlich müssen wir dazulernen und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass wir es immer schon getan haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil der Erzählung, die fehlt manchmal.
Ich gehe nochmal zum Freiheitsbegriff zurück. Und Sie haben vorhin das Gespräch mit Slavoj Žižek, dem slowenischen Philosophen, der sich gegen Authentizität ausgesprochen hat, erwähnt. Und in diesem Gespräch kommt ein Satz vor, der da heißt, radikale Freiheit ist der Moment, wo man keine Wahl im Leben hat.
Sie sind gut. Ich hab über nichts so viel nachgedacht diesen Sommer wie über diesen Satz, wirklich.
Den Satz verstehe ich nicht.
Ja.
Denn ich finde doch, gerade die Wahl gibt mir die Freiheit. Bleibe ich hier, gehe ich weg, mache ich dies, mache ich jenes. Verstehen Sie den Satz?
Ich habe auch ganz lange über diesen Satz nachgedacht, wirklich. Ja. Ich habe den ganzen Sommer Camus gelesen wegen dieses Satzes. Eigentlich habe ich Sisyphos gelesen. Ja. Und auch Sisyphos wird ja in diesem Leid, in dieser Akzeptanz seiner immer wiederkehrenden gleichen Arbeit. Er muss ja immer diesen Stein hochrollen.
Immer wieder.
Und in dem Moment, in dem er das aber annimmt, wird er frei.
Mhm.
Und ich glaube, das meint Slavoj Žižek. Dass wir natürlich ein Mehr an Freiheit, das ist die Wahlfreiheit, das ist eine Art der Freiheit. Aber die Freiheit, wenn ich sage, das, was ist, ist für mich annehmbar.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Freiheit in einer Tiefe, die die meisten gar nicht mehr erlangen können in diesem Streben nach Freiheiten, Streben nach Selbstverwirklichung, Streben nach all den Dingen. Also, dass ich weiß, das muss für mich sein. Und ich habe noch ein Video gefunden, ich glaube auch ein altes Video von Camus oder sogar ein modernerer französischer Philosoph im Urlaub. Und der hat dann das so erklärt, in dem Moment, in dem die Nazis nach Frankreich kamen, waren die Menschen, die in der Resistance waren und wussten, ich muss jetzt hier die Menschen retten, ich muss gegen die Nazis sein. Das ist Freiheit. Dass ich weiß in diesem Moment, es gibt nichts, was ich an dieser Entscheidung in meinen Werten zu bezweifeln habe. Und ich verstehe das. Das ist natürlich eine radikale Form von Akzeptanz. Mhm. Sie geht entgegen all dem, was wir heute für Freiheit halten, nämlich viel Individualität, viel keine Grenzen, sondern es ist eigentlich das Annehmen. Und das ist auch, wie soll ich sagen, es gibt ein anderes wunderbares Buch, The Scarlet Letter von Nathaniel Hawthorne, wo eine Frau geächtet wird in ihrem Dorf, gehen muss und am Ende, als das überstanden ist und sie zu Unrecht geächtet war, sagt, sie möchte aber zurück in das Dorf, in dem sie geächtet war, weil da hat sie ihre Geschichte. Also dass Freiheit nicht immer heißen muss, ne, ich habe die Freiheit, nach dort und dort hinzugehen, sondern auch, ich habe die Freiheit, ganz in der Tiefe Ja zu sagen.
Sie erwähnen immer mal wieder, wenn Sie interviewt werden, Rainer Maria Rilke, den großen Dichter. Und Sie zitieren ihn auch ab und zu. Aber Sie zitieren nie ein Zitat, das ich so liebe, du musst das Leben nicht verstehen, dann kann es werden wie ein Fest. Passt das genau hierhin, dass man sich ins Leben fallen lässt? Also ist radikale Freiheit etwas, das ich verstehe, das ist jetzt das Leben, das ich nicht verstehen muss, das habe ich mir so nicht ausgesucht, was jetzt passiert, aber ich lasse mich da reinfallen und dann kann es werden wie ein Fest.
Ich glaube, es ist noch tiefer als reinfallen, sondern es ist wirklich springen. Es ist wirklich dieser Moment, ich kenne meine Werte, ich weiß, was meine Ziele sind, ich weiß, wofür ich lebe und in diesem Moment gibt es den Zweifel nicht. Mhm. Vielleicht ist das auch so eine Freiheit von Zweifel, denn Zweifel ist so eine Schwester der Freiheit, glaube ich. Wenn man eben Freiheit hat, man will dies, dann zweifelt man an dem. Sondern diese Gewissheit, das ist jetzt das Jetzt, in dem ich mein Menschsein, meine begrenzte Zeit so umsetzen kann auf Erden, wie ich es will. Mhm.
Sie sagen von sich, ich möchte immer wieder Freiheit ausloten. Und an anderer Stelle sagen Sie, ich bin eigentlich im Grunde unterwegs, um das Unerwartete zu treffen und habe deswegen, ich zitiere Sie wörtlich, einen unordentlichen Alltag. Zitat Ende. Mir erscheint das schon wieder sehr strukturiert zu sein. Also wenn man so organisiert das Unerwartete sucht, dann scheint mir dem schon wieder ein Plan zugrunde zu liegen. Ist es so?
Ja, das ist so. Also ich glaube, das stimmt. Ich habe gerade sogar gedacht, aber ich glaube nicht an Astrologie, aber die Astrologie.
Aber.
aber die Astrologie sagt, ich bin Jungfrau und die Astrologie sagt, die sind so ordentlich und das bin ich nicht. Aber es hieß dann immer eben, es geht nicht um ordentlich sein, sondern um Ordnung schaffend. Mhm. Ich glaube, ich habe ein tiefes Bedürfnis, Ordnung zu schaffen. Das habe ich schon. Aber so eher wie das Universum eine Ordnung hat oder wie die Natur Dinge anordnet, damit sie sich ineinander fügen und damit der Baum wächst und damit, also es gibt in mir irgendwo, und das kann auch chaotisch sein, aber das Bedürfnis, Ordnung zu schaffen. Und zu diesem Satz, ich glaube tatsächlich, dass wir alle solche Gewohnheitstiere sind und so in Gewohnheiten leben.
Im Ritual.
Ja, im Ritual und auch im Bedürfnis nach Wiederholung, im Bedürfnis, Komplexität zu reduzieren. Ich gehe halt immer zu dem Bäcker, den ich gut kenne. Mhm. Ich gehe immer ins Sportstudio, das ich gut kenne. Na, wir reduzieren dadurch.
Die Blase.
Und ich glaube, wenn man das nicht bewusst, und deswegen haben Sie schon recht, wenn Sie sagen, das ist sehr Ordnung, wenn man da nicht bewusst sagt, ich will mich stören, ich will mich in Unruhe versetzen, ich will mein Gehirn zappeln lassen, bis es nicht mehr weiß, was ich hier treibe, weil ich diesen Zustand mag, des Ordnen-Müssens, dann ist es, glaube ich, ab einem gewissen Erwachsenenalter schon eine Entscheidung, ob ich sage, gut läuft und ich möchte meine Ruhe und darin habe ich bestimmte Dinge, oder ob ich sage, nee, ich muss schon auch Räume für Unruhe schaffen, und abgesehen davon bringt das Leben aber auch Designen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da drumherum käme.
Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch, Jagoda Marinic ist zu Gast bei meiner Burkhardts Frauengeschichten, ihren Roman gelesen, Restaurant Dalmatia, und da lassen Sie Ihre Protagonistin Folgendes sagen. Aber in Kanada, sagen sie, der Mensch kann sich neu erfinden. Die meisten tun nichts anderes, als sich neu zu erfinden. Und dann sagt der Widerpart, natürlich kannst du dich neu erfinden, aber nur aus dem Stoff, den du zur Verfügung hast. Man braucht viel Kraft, um aus dem alten Stoffen neue Kleider zu nähen. Zitat Ende aus dem Buch Restaurant Dalmatia. Ist das Ihr Satz oder ist das wirklich eine fiktive Person?
Das ist eine fiktive Person. Also die ist inspiriert von einer sehr realen Person, die ich in Berlin entdeckt habe, die ein Restaurant hatte im Wedding in Berlin und die wunderbar war. Ich verdanke diese Frau letztlich einem Anruf meiner Familie, als ich nach Berlin ging, und die kannten ja eher kleine Städte, sagten sie, ja, ruf mal den und den Cousin von uns an, der hat ein kroatisches Restaurant. Ich gucke so Berlin, und die so kleine, ja, 700. Aber ich in meine tolle Tochter sein wollen, rufe dann wirklich alle an und versuche zu finden und rufe tatsächlich bei irgendjemand an und sage, ist dieser Mann so und so da? Nee, und was willst du von dem? Dann habe ich gesagt, naja, der soll mit mir verwandt sein. Sagt sie, also wenn er mit dir verwandt ist, bist du auch mit mir verwandt.
Ja.
Und hat mich bestellt in ihr Restaurant, und das ist die Frau mit dieser Energie, die mich unglaublich inspiriert hat, die selber im Berliner Wedding 4 Jahrzehnte im Restaurant Dalmatia Menschen da hatte, wo ich immer sage, sie war eigentlich wie so ein Sozialamt und hat für alle was getan. Aber sie, die Figur im Buch hat nichts mit ihr zu tun, hat doch ist sie die Inspiration. Und es war ganz toll, als das Buch kam wohl so ein Basketballteam bei ihr ins Restaurant und sagte, sind Sie Zora, so heißt sie in dem Buch. Und dann sagt sie, ja, das bin ich. So. Und sie war aber nicht Zora. Aber das sind schon so die Menschen, die Generation meiner Eltern, diese Gastarbeiter mit so einem wirklich sehr handfesten Zugriff, das sich natürlich auch aus ihrem Leben erklärt.
Aber ich zitiere nochmal, natürlich kannst du dich neu erfinden, aber nur aus dem Stoff, den du zur Verfügung hast. Jetzt mal hier, Zitat Ende. Ist das nicht sehr Jagoda Marinic? Ist das nicht sehr die Autorin, die da durchschimmert?
Gar nicht.
Die sich neu erfinden will?
Ich denke, das Gegenteil.
Eine andere Farbe von sich zeigen?
Nein, das ist Zora, weil Zora ist erstens eine ganz andere Generation, die gar nicht die Mittel gehabt hätte, sich neu zu erfinden, glaube ich. Also dass die Art der Verankerung von Menschen, die eben ihre Heimat nicht hatten, die gehen mussten, die in einem fremden Land ein neues Leben aufgebaut haben, für die ist natürlich sozusagen dieses neue Leben ganz aus dem alten Stoff. Ich bin ja die nächste Generation, die dann fast schon verglichen mit der ersten im Überfluss groß wachsen durfte. Und ich durfte Bildung genießen, ich durfte Bildungsreisen machen, ich kam ans Studium und ich las Siri Hustvedt, wo es auch um Identität geht. Mit diesem wunderbaren Buch The Blindfold, wo eine Frau auch erzählt, wie sie irgendwo aus dem Nowhere in USA nach New York kommt und dahin geht, um etwas Neues zu werden. Also ich glaube schon, dass man sich auch jenseits des Stoffes, aus dem man ist, weiter erfinden kann.
Helfen Sie mir, mit wem ist Siri Hustvedt verheiratet?
Na, mit Paul Auster.
Und jetzt ist was Fantastisches passiert. Sie sind nach New York gefahren, da wollten Sie hin, nach Amerika.
Ja.
Und haben irgendwann gesagt, so habe ich das zumindest in der Recherche gelesen, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch gelesen habe, dass Sie an einem Morgen, wahrscheinlich bei einem dünnen New Yorker Kaffee, weil in New York sind alle Kaffeetassen, also der Kaffee ist immer dünn, weil dann ist er gesünder, haben Sie gesagt, ich gehe jetzt mal auf die Straße und treffe Paul Auster. Und siehe da, Sie gehen auf die Straße und treffen Paul Auster. Habe ich das so richtig gelesen? Stimmt es oder führen Sie mich gerade hinter die Fichte?
Sie meinen, habe ich es erzählt oder erfunden? Oder
ist da irgendwas wahr dran? Ja.
Ich schäme mich immer, das sind so die Geschichten meines magischen Denkens. Also ich finde immer, John Didion hat dieses schöne Buch, ne, The Year of Magical Thinking. Mhm. Und bei mir im Leben war ganz viel magisches Denken. Also ganz vieles von dem, was ich so gedacht habe, erfüllte sich oder verwob sich mit der Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist für gar nicht wenig Menschen so. Und es gibt dann eben manchmal so wunderbare Geschichten. Das stimmt absolut. Ich war in New York und ich war wegen der ganzen Autoren, die ich liebte, in New York. Und ich wollte natürlich so viele wie möglich sehen und treffen und habe das geschafft, Juno Diaz kennenzulernen. Also ich habe tatsächlich auch viele treffen können, aber Paul Auster war so ein bisschen, ich wohnte damals aber auch im Park Slope, also sozusagen 10 Minuten fußläufig von seinem Haus. Und bin morgens aus dem Haus und habe gedacht, jetzt ist der Tag. Es war so ein wundervoller Tag. Und ich dachte, werde ich Paul Auster treffen. Ja. Und bin aus dem Haus und dann kam ich noch im Schreibwarenladen vorbei. Und da wollte ich mir ein Notizbuch kaufen, weil ich wollte auch eine Geschichte daraus schreiben gleich, dass ich ihn treffe. Und dann dachte ich, Mist, wenn ich jetzt dieses Notizbuch kaufe, verpasse ich ihn dann oder treffe ich ihn dann erst recht?
Und Sie trafen ihn im Geschäft.
Nee, das Tolle war ja, ich habe das Notizbuch gekauft, weil ich dachte, wäre es seine Geschichte, würde die Protagonistin das Notizbuch zum Schreiben natürlich kaufen, indem sie gleich die Geschichte reinschreibt. Klar. Ging los und er kam direkt vor das Café, in dem ich vorhatte, mich reinzusetzen und diese Geschichte, also um zu schreiben. Also eigentlich wollte ich diese Geschichte schreiben, aber ich war mir auch sicher, sie wird passieren. Und er kam da, stand an der Ecke und ich war so, da steht er. Mhm. Und ich bin auch immer eher so unheimlich paralysiert, dass die Realität meine Fantasie trifft und bin dann zu ihm und ich hasse eigentlich Leute anzusprechen, aber ich dachte, wenn man so eine Geschichte mit ihm gerade erlebt hat,
kommen Sie nicht drum rum.
Ne, aber dann schaffe ich es natürlich so sprachlos, wie ich dann bin, nicht ihm das zu sagen, aber ich dachte, ich muss zumindest seine Stimme hören, bin dann zu ihm hin und habe gesagt so, sind Sie Paul Auster? Und dann sagt er so, yes. Ja. Und dann habe ich nur gesagt so, ja, ich verehre ja Ihre Frau. So, ist eine wunderbare Schriftstellerin. Ja. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, ich wollte ihn nicht so bewundern und anhimmeln. Und dann habe ich so gesagt, ja, wie kann man denn Ihre Frau nach Deutschland einladen? Und dann hat er gesagt, melden Sie sich bei Frau so und so bei Rowohlt.
Ja.
Also ich wollte nicht so ein anhimmelndes Girly sein. Und gleichzeitig dachte ich, sie leidet so oft daran, dass man sie auf ihn anspricht, dass ich ja ein bisschen bald...
Also sie ist ebenbürtig,
Die haben schon einen ganz schönen Kampf miteinander. Man kann da so ganz schöne Videos auf YouTube sehen. Sie ist absolut ebenbürtig, aber so in der Wahrnehmung haben sehr viele sehr lange Paul, glaube ich, so ihr zumindest so vors Sichtfeld geschoben, dass sie sich da ab und zu sehr deutlich dagegen gewehrt hat.
Wie lange ging der Dialog mit Paul Auster und Jagoda Marinic?
Ich würde sagen 30 Sekunden, gefühlte 5 Minuten. Ich bin sofort weggerannt. Ich war viel zu nervös.
Weiche Knie.
Ich weiß nicht, was war ich war, aber ich war ein bisschen überfordert.
Geht es Ihnen in solchen Momenten vielleicht so, dass Sie in New York stehen und ich stelle mir vor, Paul Auster geht dann nach rechts und Sie gehen nach links und Sie wissen, das war jetzt die Begegnung und dass genau in so einem Moment Sie mal zurückdenken an Ihre ersten Jahre, Lebensjahre in Waiblingen, wo Sie groß geworden sind und sich dann manchmal kneifen und sagen, Jagoda, liebe Jagoda Marinic, du hast einen weiten Weg hinter dir und du kannst ein bisschen stolz auf dich sein.
Nee, so geht's mir nie.
Warum nicht? Sie sind eine Stimme, auf die man hört. Sie haben eine Kolumne im Stern beispielsweise. Wir haben uns getroffen bei Frau Maischberger in der Sendung. Wir haben uns dann witzigerweise einen Tag später im Bundeskanzleramt getroffen, wo Sie eine Laudatio gehalten haben, was Zufall war. Sie sind eine Stimme, auf die man hört. Und Sie sind eine Stimme, die sich einmischt und eine Stimme, die man ernst nimmt. Warum fällt es Frauen, und das fällt mir wirklich auf, so schwer, ein bisschen sich aufzurichten und zu sagen, ich bin darauf eigentlich stolz, diesen Weg gegangen zu sein?
Weil ich auf den Weg als solchen vielleicht gar nicht stolz bin. Mhm. Also, aber vielleicht liegt es daran, dass ich das gar nicht so stark erzähle. Also mir selbst nicht erzähle, glaube ich. Also ich glaube, dass alles, was Sie sagen, Kindheit in Waiblingen, das ist gar nicht so tief in mir, dass ich so, wenn ich in so einem Moment bin, irgendwie sich was erfüllt aus meinem Weg. Ich glaube, für mich ist viel interessanter, dass meine Fantasie da in Erfüllung geht. Mhm. Also, dass meine Fantasiewelt anscheinend so eine Kraft hat, dass sie in Dialog treten kann mit der Gegenwart und der Realität. Wenn es um Waiblingen geht, ich denke mein Leben gar nicht so, dass es von dort aus ging. Und wenn es dann um diesen weiten Weg geht, dann beginne ich dann tatsächlich doch oft auch bei meinen Eltern, weil ich diesen Weg einfach so viel schwerer fand. Diese erste Generation, die in dieses Land kam, in dieser ganzen für mich sehr düsteren Stimmung, in dieses Einwanderungsland der 80er Jahre, wo man immer so über ihre Köpfe hinweg verhandelt hat. Also ich glaube, dass die Empathie für die, deswegen auch Zora, diese erste Generation, spielt in dem Buch auch so eine große Rolle, dass ich eher stolz bin, dass die das geschafft haben, dass die angesichts all dieser furchtbaren Diskussionen so viel Mensch waren, dass sie ihren Kindern den Weg zeigen konnten, dass sie uns gesagt haben, und ihr lernt Deutsch und ihr macht. Und ich glaube, dass da sozusagen, aber ob ich jetzt, ich glaube, dass ich bei Männern mir schon viel abgeguckt habe, wenn es überhaupt gut sein sollte. Ich kann schon stolz sein auf das, was ich erreiche. Da bin ich nicht so weiblich, ich glaube, dass ich sogar manchmal das auf eine Art provokativ auch inszeniere, weil ich weiß, dass es Leute provoziert, weil sie denken, Frauen sollten da schön devot den Mund halten. Also ich kann schon auf den Boden stampfen und sagen, hi, it's me. Also ich habe das hier geschafft und ich lasse mir da jetzt auch nicht weiter reinreden.
Ja, vielleicht, aber ich selber gestehe, dass ich das deutsche Wort Stolz gar nicht so mag, weil ich ersetze es immer mehr durch das Wort Dankbarkeit. Weil am Ende sind es immer Faktoren, andere Menschen, die einen dahin gebracht haben, wo man ist. Sie haben, liebe Jagoda Marinic, Sie haben einmal gesagt, in einem der vielen Kommentare, die Sie geschrieben haben, kluge Kommentare zum Thema Migration, dass bei Menschen, die hierher gekommen sind, die Geschichte der Eltern oft ausgelöscht ist. Deshalb, weil man sich in der neuen Welt assimiliert. Ja, um ein guter Deutscher oder eine gute Deutsche zu sein, muss man die kulturellen Wurzeln der Eltern vergessen und sie damit verleugnen. Ist Ihnen das auch so gegangen?
Das ist eine Riesenfrage für unser Frauengespräch. Das ist eine ganz, ganz große. Also ich habe das selber vielleicht nicht bewusst. Wie nennt man das? So, ich bin ja statistisch so eine in der Gruppe der Einwanderer, die dann irgendwann, ja, es gibt statistisch eine Gruppe, die werden dann besser als durchschnittliche Deutsche. In der Schule besser als Erfolg und so. Ich gehöre, um jetzt mal stolz zu sein, aber es ist jetzt eher eine sachliche Feststellung, eher in diese Gruppe. Und ich habe mich schon oft gefragt, wie kommt man denn dahin? Und ich habe auch selbst irgendwann bemerkt, natürlich, als Kind schon, also wenn ich irgendwie mit jemand aus Kiel 30 Minuten sprach, ging ich weg und ich sprach wie die. Also meine Freunde waren jetzt, wie redest denn du? Ich, warum denn? Und ich habe das sofort verinnerlicht.
Den Dialekt, die Mutter.
Ja. Ich habe sozusagen als Kind schon eine unglaubliche Gabe gehabt, zu assimilieren. Ja, also zu sehen.
Dann sind sie musikalisch.
Vielleicht.
Weil das sagt man musikalischen Menschen nach, dass sie sehr schnell Fremdsprachen oder Dialekte lernen.
Ja,
können.
Das fällt mir leicht, aber es geht halt auch darüber hinaus. Es geht also zum Beispiel, sagen auch meine kroatischen oder englischen oder spanischen Freunde, wenn ich Deutsch rede, also ich verfalle ganz schnell in das, was um mich herum, also ich habe eine hohe Aufgabe mir gesetzt, ich muss schnell lernen, so when in Rome do as the Romans do. Also zu versuchen und das wieder zu entlernen. Also zu sagen, okay, es ist schön, ich weiß, wie es hier geht, ich könnte es, das mögen die. Und da habe ich eine Familie, die hat mir was mitgegeben, was ich auch wertvoll finde, wie gehe ich damit um? Und ich finde, es ist ein ganz großes Thema, weil es immer so viel Angst gibt, dass man sich nicht integriert. Dabei würde ich sagen, es ist ja umgekehrt. Man assimiliert sich ja immer mehr, als man denkt. Wenn man nach Österreich geht, da gibt es ja auch durch die historische Gesetzgebung Minderheiten, denen hat man erlaubt, eigene Schulen, alles in der eigenen Muttersprache. Und heute gibt es kaum mehr Menschen, die in dieser Sprache leben, arbeiten und schreiben würden, weil die Kraft der Mehrheitsgesellschaft so integrativ und groß ist. Also da ist eigentlich mehr so ein, wie schafft man es, aus zwei Dingen, die man mitbekommen hat und die wertvoll sind, zu gucken, wie entsteht erstens was Tolles Drittes und wie werde ich in beidem ein Mensch, der da drin tanzen kann, der damit spielen kann, statt dass ich das dauernd gegeneinander ausspiele. Oder was ich ganz schlimm finde, und das habe ich auch in dem Buch Made in Germany beschrieben, wenn so ein Selbsthass beginnt, wenn Leute integriert sind und dann erwartet man, weil unsere Debatten so sind, die Kinder werden ja so türkisch, die Kinder werden so wie ihre Eltern. Ja, wie sollen sie denn werden? Warum dürfen die denn nicht werden wie ihre Eltern? Und warum traut ihr nicht zu, trotzdem auch so zu sein, dass wir hier alle gut reinpassen. Das sind für mich extrem wichtige Debatten, die aber kaum Platz haben, dass man manchmal überassimiliert. Und wie bringt man denn die Kraft? Warum haben wir oft keine tolle Musik in Deutschland? Weil wir die Kraft der Einwanderung für Musik gar nicht gerne nutzen. Mhm. Wenn man mal sagen würde, wow, hier ist eingewandert, die Instrumente, die Musik, die Rhythmen, dann hätten wir eine ganz andere musikalische Diversität.
Es mag daran liegen, dass das Kanada, Australien und den USA besser gelingt, weil natürlich deren Kultur nicht so festgefügt ist und noch nicht so viele Jahrhunderte umfasst. Also eine Musik, die hier von außen reingetragen wird, stößt natürlich auf eine sehr, wie soll ich sagen, stabile Kulturtradition. Daran mag es liegen.
Ich glaube, also wir sind erstens gar nicht, wir waren ja lange, Sie haben es vorhin gesagt, selber sehr regionale Identitäten. Die Nation ist ja gar nicht so alt und natürlich hat es eine gewisse Stabilität, aber nicht so, dass nicht andere Länder diese Stabilität auch hätten. Ich glaube, die Aufgabe ist schon, warum fürchtet man sich hier vor dem Selbstverlust? Warum freut man sich nicht stärker über das Neue? Warum denkt man nicht, oh, die Auseinandersetzung lässt vielleicht was Drittes Deutsches entstehen?
Das fand ich ganz spannend. Also Sie wurden gefragt, warum haben die Deutschen häufig Angst vor Migration? Und dann haben Sie den Frager oder die Fragerin korrigiert und haben gesagt, nein, wir haben keine Angst vor Migration, wir haben Angst vor der Zukunft. Ist das tatsächlich so?
Also ich habe selten einen Diskurs erlebt, der so wenig in die Zukunft hineingestaltet. Und das erlebt man ja auch jetzt wieder beim ganzen Diskurs über Migration. Erstens gibt es ja keine positive Erzählung der Vergangenheit und zweitens noch weniger eine positive in die Zukunft. Also die Lust, wir sind einfach ganz, ganz schnell in Untergrundserzählungen. Ne? Das ist ein bisschen wie die Schauermärchen, die es früher gab.
Sie meinen Kriminalitätsrate und wer kommt da rein?
Ja, wir haben statistisch eine der niedrigsten Kriminalitätsraten, die es im Land je gab. Auch rückläufig seit 2015. Ne? Also diese ganzen Erzählungen, ich möchte auch nicht unbedingt German Angst bedienen, natürlich gibt es das.
Aber
das
ist ja nicht umsonst ein deutsches Wort, was in die englische Umgangssprache.
Ja, aber umgekehrt, und das ist mir auch immer wichtig, dass wir erzählen, es gibt diese Menschen aber hier, die es gibt. Es gibt die mit einer großen Neugier reingehen. Und es gibt die auch in der Lage sind zu sehen, das ist Talent, ich würde das gerne fördern und ich würde es gerne in Dialog bringen mit anderen. Nur, sagen wir mal, das Massenreden, die Massenphänomene, die wir medial betrachten, die sind so eingeschliffen, dass wir seit Jahrzehnten nicht rauskommen. Und natürlich habe ich Angst vor der Zukunft, wenn die einzige Erzählung ist, oh, die Gegenwart verändert sich. Da verliert man was. Es wird was anders. Aber das sage ich auch immer, das ist der Vorteil der Einwanderung. Wenn ich heute 20% Menschen mit Einwanderungsgeschichte habe, dann sind das Menschen, die mussten sich eine positive Erzählung von der Zukunft erzählen. Sie haben vorhin Al Gore zitiert, der sagte, mein Vater war Farmer. Mhm. Es ist die Geschichte von einem Farmersohn zu einem, der fast Präsident der Vereinigten Staaten von den USA wird. Diesen Wandel nach vorne erzählen zu können, uns das zu erlauben, auch die Lust zu haben, positive Fantasien zu entwickeln. Ich glaube, da kommt langsam auch vieles in Deutschland von Zukunftsgesprächen, Nachhaltigkeit, aber es wird dann auch schnell so akademisch und abstrakt.
Haben wir eine große Sehnsucht in Deutschland nach Mittelmaß und ist bei uns der Begriff Held so missbraucht worden im sogenannten Dritten Reich, dass wir im Grunde herausragende Leute wie Obama gar nicht mehr zulassen? Das schimmert ja bei Ihnen immer wieder durch, wenn Sie die deutsche Mentalität einer Diagnose unterwerfen.
Ja, also ich mache das ja in vielen Kolumnen, wir machen das jetzt in ganz kurzer Zeit. Man hat immer so kleine Anhaltspunkte. Ich glaube, ich habe schon oft den Eindruck, dass man, so wie beim französischen Film, dass es schwer ist, eine Eleganz und eine Grandezza einer Catherine Deneuve in Deutschland auszuhalten. Dann aber wieder gab es Hannelore Elsner, also die nicht Deneuve war, aber ich fand auch ihre Grandezza hatte.
Romy Schneider.
Und Romy Schneider, die es aber hier sehr schwer hatte. Ja. Und ich glaube schon, dass wir das fürchten. Also umgekehrt, und einerseits streut man so zu viel Licht, man überhöht und idealisiert es immer. Ne? Man wird, wenn man was kann und was tut, immer gleich so mega überschüttet mit Mensch, Superstar. Sind Sie engagiert, Mensch, sind Sie toll. Ja. Und irgendwie ab schon B, D-Klasse kriegt man rote Teppich, goldene Ecken im Gala und so. Ne? Aber dann auszuhalten, dass wirklich da eine Substanz ist, die den Mensch unterscheidet von den anderen, dass er anspruchsvoller ist, ambitionierter, dass er das reintragen will. Und das war ja bei Obama, der hat nie gesagt, ich bin da oben der leuchtende Guru. Er hat gesagt, I am deep in the mud. Also ich bin hier tief im Schlamm unserer Gesellschaft. Ich fechte mit den Leuten die Kämpfe aus. Ich gehe dahin, wo es weh tut. Und das interessiert mich. Und dass wir unterscheiden lernen müssen, dass jemand manche Dinge weit besser kann als andere und dass wir damit gelassen leben können. Wir müssen nicht so gut sein wie der. Wir sind deswegen nicht weniger wert. Aber dass man das feiern kann, wachsen lassen kann, weil so spielt es sich ja als Kraft zurück in unsere Gesellschaft.
Ich glaube ja, dass der Deutsche oder die Deutschen tatsächlich Probleme haben mit Stars. Und man kann es historisch ganz gut bebildern. Die erste Generation der Stars waren zum Beispiel Greta Garbo, Marlene Dietrich. Das waren Leinwandgöttinnen. Ja? Mhm. Man beachte das Wort. Die zweite Generation war Uschi Glas, Boris Becker, Franz Beckenbauer. Mit denen konnte man ein Bier trinken. Ja? Das waren Stars eigentlich im Sinne auf Augenhöhe. Und die dritte Generation der Stars waren bei RTL, nämlich ich bin ein Star, hol mich hier raus. Und nichts ist so, finde ich, so entsetzlich wie, das wird ja da adressiert, wie vorgetäuschte Hilfsbereitschaft. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Und wenn man jetzt nochmal zu Boris Becker zurückgeht, dann oder zu Michael Schumacher, dann hieß Michael Schumacher in der Bildzeitung Schumi und Boris Becker hieß Bobbele. Also man merkt schon da wieder, man macht den Star klein.
Ich finde es ganz schrecklich. Ja. Also ich komme damit auch überhaupt nicht klar gesellschaftlich. Ich finde es auch ganz schnell, diese Neiddebatten losgehen. Ich würde es aber nicht jetzt Völkerkunde nur Deutschen zuschreiben. Ich höre auch viele Spanier, die sagen, wenn ein anderes Land, wenn Penelope Cruz und Javier Bardem in Frankreich wären, wären sie sozusagen ganz große Stars. Die Frage ist, will man das in der heutigen Zeit überhaupt noch, diese Überhöhung der Menschen? Aber das andere, und das will man eigentlich schon, dass Qualität diese Öffentlichkeit kriegt, dass sie Menschen begeistert. Mhm. Und das ist halt bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus nicht so. Dass wir gelernt haben, Startum zu züchten, zu trivialisieren und dann die Leute dazu zu bringen, für Leute Autogramme zu holen, die bei Deutschland tanzt den Star oder wie heißt es, ich tanze irgendwie. Also,
Deutschland sucht den Superstar.
Supertänzer, Superstar, richtig.
Tanz mir den Wolf. Ich weiß es nicht, aber es sind immer Formate, wo man dem Publikum das Gefühl gibt, du bist stärker als der Star und man kann runter auf ihn gucken. Und es sind natürlich auch gefallene Engel, diese Stars, die dort sind.
Auch, ist aber auch, sind aber internationale Formate.
Sehr zynisch, sehr zynisch.
Ich glaube, das ist mehr so ein Zeitphänomen, dass, dass ich würde mal sagen, in unserer Zeit wirklich kritische Geister es richtig schwer haben und man halt mit Promis, die man unter Kontrolle hat auf die Art und Weise, anders umgehen kann, als mit Leuten, die mit einer eigenen Charakter, mit einer eigenen Geisteskraft, mit einer eigenen, die nicht so abhängig sind von diesem System, wie es heute halt für viele ist, mit einer ganz eigenen Stimme stark da reingehen und speak truth to power, wie das so hieß, weil die Formate sind ja international. Es gab es ja auch in Kroatien, ließ sich das beobachten, nach dem Krieg, diese Turbokapitalismus, und dann brauchten die ganz schnell Stars, um Produkte zu verkaufen. Ne? So irgendeinem D-Star kann ich ja ganz schnell vor ein Auto stellen, da habe ich schon ein gutes Bild für irgendwas. Es ist halt, wie sich der Markt kapitalisiert und wie erlaube ich da eigensinnigen Köpfen. Und da idealisiert Deutschland aber auch wieder so Leute wie Kinski und Lindenberg und dass der Star dann auch wieder gleich so der ganz widerspenstigen Zähmung sein muss. Ne? Finde ich auch bemerkenswert, dass das in Kroatien sind die besten Stars, sagt man, jene, die so begabt sind, dass sie eigentlich ganz einfache Menschen sein können, denn ihr Talent ist eigentlich so stark, dass sie sich nicht mehr interessant machen müssen.
Herbert Grönemeyer.
Beispielsweise, würden viele so sagen, genau, das wäre bei uns so, der Typ, der hat so viel Begabung, so viele Talente, die er in der Gesellschaft reinbringen konnte, muss ich nicht groß machen. Und hier ist oft so, jetzt habe ich es geschafft gegen diese ganze repressive kleine Gesellschaft, jetzt schlage ich zurück, jetzt reiße ich. Also dieses Mythos, den wir in Deutschland haben, der auch immer auf der Bühne zu sehen war, wo die Kroaten bei einem Theater Stücke mal zugucken und ein Stück vom, glaube ich, Gorki da war, wo der Mann sich das Hemd aufriss und dann gorillamäßig auf die Brust schlug und alle klatschten, Szenenapplaus. Und die kroatischen Gäste fragten danach, und in dieser Szene, was war denn da los? Ich sagte, da hat er sich so von der Unterdrückung, dem Piefigtum freigemacht, das ihn umgab.
Ja. Jetzt kommt ein richtiger Star, meine Damen und Herren, denn es ist seit 10 Jahren guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart-Song spielen. Und heute ist das ein Song aus den späten 30er Jahren, Blue Moon, Rod Stewart.
Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the moonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Rod Stewart hat für Jagoda Marinic eben gesungen, Blue Moon. Und auch für Sie, meine Damen und Herren, liebe Jagoda Marinic, haben Sie eigentlich ein Talent zum Müßiggang?
Das ist so ein Wort, das ich nie ganz verstanden habe, apropos schöne Worte.
Haben Sie ein Talent, faul zu sein? Sie antworten schon, die Pause ist schon zu lang.
Also ich kann, ich weiß nicht, was, also ich bin schnell, ich, faul, doch, am Meer.
Also ich merke, die erste Frage, wo Sie um eine Antwort bemüht sind, und man glaubt es Ihnen nicht so richtig. Hintergrund dieser Frage, ob Sie faul sein können, und ich, was immer Sie eben gesagt haben, die Antwort war nein, ist, dass Sie mal erwähnt haben, dass Sie schon als Kind oder als kleines Mädchen Ihr Leben vom Tod her gedacht haben. Das hat mich sehr befremdet, weil das heißt doch, dass Sie sehr bemüht waren, schon als Kind dieses Leben möglichst effizient zu nutzen? Oder interpretiere ich das falsch?
Ich glaube, das wäre so, wäre ich nicht auch eine große Träumerin gewesen. Also ich würde sagen, dass ich viele Jahre und viel Zeit auch wirklich nur träumen konnte und auch viel getan habe, was ich nicht genutzt habe. Also ich würde auch meine ganze Uni-Zeit und all die Jahre danach, auch Restaurant Dalmatia, da lagen 5 Jahre, auch viel Traumaktivität da drin. Ich kann das aber nicht beschreiben. Ich glaube, ich hatte das aber schon als Kind, dass ich wusste, man muss sterben, und es hat mir ganz große Angst gemacht.
Sie waren ein ernsthaftes Kind?
Nein.
Nein?
Nein. Ich war schon ein Kind so. Aber dieses Sterben ist einfach von Anfang, also finden Sie das nicht so, dass man denkt, irgendwann ist das hier weg und die Großen sind weg und alles ist weg? Und
ja, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich, also ich werde gern älter, ja, aber ich bin jetzt in einem Alter, wo mich das mehr befasst, beschäftigt, als sagen wir mal vor 15 Jahren. Aber ich münze das sofort um in eine, das ist ein Wort, das Sie ja auch benutzen, Lebenshunger in Carpe diem weniger, sondern genieß das Leben, erfreu dich an den kleinen Dingen und all diese Brücken, die man sich dann selber baut, um dem Tod irgendwie gedanklich noch ein bisschen fern zu bleiben. Das habe ich schon, aber mich hat das sehr berührt, dass eine Frau ihres Alters sagt, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich schon darüber nachgedacht, dass ich eines Tages sterben muss und das Leben von hinten gedacht. So habe ich das interpretiert. Das hat mich berührt.
Ja, ich versuche es gerade zu verstehen, aber ich glaube, ja, dass tatsächlich das liegt daran, dass meine Eltern die jüngsten Kinder waren in ihren Familien jeweils und dadurch meine Großeltern sehr früh gestorben sind.
Und sie waren also Arbeiter.
Ja, richtig. Ja. Und dieses Sterben kam einfach sehr früh in unsere Leben. Mhm. So. Also das Sterben dieser Alten, also für mich früh, das war schon, dass was vorbeigeht, dass die Menschen, die vor mir sitzen, nicht für immer da sind. Das hat mich getrieben, würde ich schon sagen.
Alles geht. Jeder Mensch,
alles
jedes
geht.
Gebäude.
Und ich fand das auch alles ganz lang inakzeptabel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das so gedacht habe, wie
Sie
denken. Richtig, sondern ich habe das eher in so einer Verdrängung, glaube ich, gelebt. Also ich sage heute, dass ich das als kleines Kind dachte. Als kleines Kind dachte ich, glaube ich, eher so, wie es gibt diesen wunderbaren Satz, ich würde mich mit niemandem unterhalten, der den Tod für eine Realität hält. Mhm. Ja. Und so war ich eher. Also ich glaube aber, das rührte daher, dass ich diesen Tod so fürchtete und so früh kapiert habe, dass der dabei ist, dass ich dachte, alles, was Leben ist, alles, was Leben bringt. Und ich glaube, natürlich mit der Zeit lernt man damit umzugehen, aber ich würde schon sagen, und es kam natürlich auch aus einem Land, meine Eltern, Jugoslawien ist ein Land, das im Bürgerkrieg war. Ja. Man sieht grausame Geschichten als Teenager, man versteht nichts von dem, was uns umgibt. Mhm. Kein Haus steht sicher, kein Boden ist unverrückbar.
Ich ersticke schnell in Routine. das ist ein Satz, den ich Ihnen sofort abkaufe. Aber was wäre denn passiert, wenn der wunderbare Suhrkamp Verlag nicht um die Ecke gekommen wäre, als Sie 21 Jahre alt waren? Und gewissermaßen Sie gegen Ihren eigenen Willen in die Öffentlichkeit, in die literarische Öffentlichkeit gezerrt hätte. Wären Sie dann Lehrerin geworden? Oder, also in meiner Klasse wurden die Mädchen, die nicht wussten, was sie werden wollten, die Jungs übrigens auch, also die Jungs wurden Juristen, die nicht wussten, was sie werden wollten, und die Mädchen wurden Lehrerin. Pardon, so war's.
Ja, aber für mich, ich war ja ein Arbeiterkind. Da war die Vision, dass ich in einer der Stuttgarter Fabriken eine Sekretärin bin, weil dann kann ich fein gekleidet ins Büro und muss nicht in Arbeiterkleidung. Ja. Und ich kann um 16 Uhr raus.
Und
ich
irgendwann keine heiratet Abendschicht. Man den Chef.
So haben sich, glaube ich, so war die Fantasie meiner Großfamilie. Ja. So, ja. Das wird da unsere Sekretärin in irgendeinem Porsche. Und da hat sie irgendwann einen reichen Mann. Und dann habe ich gesehen, dass Cher gesagt hat, Mom, I'm the rich man. Ja. So, und es hat mich sehr inspiriert, meinen Eltern klarzumachen, dass ich selber sozusagen der Mann sein will, der für mich sorgt aus ihrer Welt und die
Haben
Frau sein will.
Haben das beide Eltern gleichermaßen verstanden? Also ich kann mir vorstellen, dass ein konservativer Vater anders reagiert als eine konservative Mutter.
Also
oder waren die...
Es war bei uns jetzt nicht so wichtig, ob die es verstehen. Das ist auch so, die wussten, das Kind will das und das Kind scheint es zu können und es denkt, es kann es. Und wenn es scheitert, dann macht es halt was anderes. Also es war immer ganz schön, dass dieses Arbeiterkind sein ist ja auch die Furchtfreiheit vor dem Scheitern. Ja. Weil, mein Gott, ne, ich bin ja immer die Erste, die was versucht. Wenn es nicht klappt, komme ich zurück in den Schoß meiner Leute. Die waren eh stolz, dass man irgendwie mal 3 Meter weitergekommen war. Ich wäre Lehrerin geworden, glaube ich, wobei ich immer geträumt habe, den Traum, ich wollte eigentlich MTV moderieren. Ich wollte so wie Daisy Fuentes und Ray Cokes und so, ich wollte Songs ankündigen. Es war so ein anderer Traum, für den war ich aber zu schüchtern, habe das aber immer so geübt. Ich wollte auch Sängerin werden. Das habe ich mir aber alles nicht zugetraut. Also als Suhrkamp kam, war das schon so wieder so eine Erfüllung meiner Tieffantasien. Wobei ich da gedacht habe, wenn ich schreibe, ich habe unglaublich viel geschrieben seit der 5. Klasse, dass ich halt ungefähr 60, 70 sein werde, weil die Autoren, die ich kannte, waren eben seriöse.
Waren immer alt.
Ja. Und als Suhrkamp dann mich einlud, irgendwie da ein Jubiläum zu feiern, also da war ich im Fernsehen oder so mit den alten Leuten und meine Eltern waren auch so. Ja, und
bist du sicher, dass du da hingehörst?
Genau, was machst denn du da? Das sind nur alte Leute. Aber es war dann... Ich weiß heute nicht, was. Mein Lektor sagte damals, dass eben es gibt keine Zufälle und dann hätte ich dich halt woanders entdeckt.
Aber Sie waren doch dann schon sehr selbstbewusst, weil meine Recherche hat ergeben, dass Sie gesagt haben, Suhrkamp, Freunde, also ich schreibe was für euch, aber dann nur, wenn ich gleich ein Hardcover kriege. Also nicht nur ein Taschenbuch, sondern gleich eins mit richtig schönen Pappdeckeln und was ein bisschen was hermacht.
Sie beschämen mich. Das war aber nicht Selbstbewusstsein, sondern ich war einfach unglaublich verängstigt. Das war für mich eine Welt, die ich überhaupt nicht hatte kommen sehen. Mhm. Ich hatte große Angst und ich habe wirklich nur veröffentlicht, weil Peter Bixel bei einem Essen mit meinem Lektor, wo unser Lektor einschlief und wir saßen da bis 1 Uhr nachts und konnten in Ruhe alles reden, ja, hat er gesagt, ich muss diese Ängste konfrontieren und ich muss das Geschriebene aus den Schubladen inzwischen die Buchdeckel kriegen. Und dann habe ich mich entschieden, das zu machen. Und ja, was war jetzt die Frage? Das sind die Erinnerungen, da kommen jetzt so viele Bilder.
Das ist schön, dass diese Bilder kommen, weil Sie haben dann auch gesagt, das ist ein Satz, der in dieser Zeit von Ihnen geäußert wurde, ich möchte lieber Kafka als leben. Sie gucken mich jetzt so verträumt an, das haben Sie gesagt.
Ja, das kommt immer darauf an, welchem Seinszustand ist.
Ja, aber ich habe das so verstanden, dass Sie lieber in eine literarische Welt abtauchen möchten mit all den Abenteuern, die nun man mal da durchgehen darf, ungestraft, bevor Sie sich mit dem banalen Leben auseinandersetzen.
Ja, so war ich schon.
Also wenn ich Ihnen diese Interpretation anbieten
darf. Ja, es war so. Ich fand immer, wenn Leute sagen, das ist hier... ja, es gab für mich nie, die Realität war nie wie Film, Buch und Fantasie. Also ich bin absolutes Opfer meiner Fantasie und ich dachte immer, es muss doch möglich sein, aus dieser Realität in die Fantasie zu treten. Ja. Und als ich da reingetreten war durch Suhrkamp, durch die Entdeckung, war ich ja auch irgendwie in meiner Fantasie. Mhm. Und entgegen meiner realen Ängste war da ein Lektor, der mir Träume anbot, ein Buch, Programm eröffnen neben Vargas Llosa. Ich meine, ich war 21. Und dann, ich kannte das gar nicht. Dann gab es die Option eben Taschenbuch oder Regenbogenreihe, die ja damals sehr renommiert war, oder Hardcover. Und er sagte, geh mal in Buchhandlung und guck's dir an. Und dann kam ich raus und habe halt zu ihm gesagt, also jetzt, wenn ihr mich dann schon dazu bringt, ein Buch zu machen, und ich will das ja eigentlich gar nicht, dann macht's doch bitte so, dass es für meine Eltern nach was aussieht. Also, dass ich ein Hardcover habe, dass die Hardcover stehen auch im Eingang, das muss also wichtiger sein. Ja. Ich habe mir das so hergeleitet und das Schöne war, die Antwort auf dieses Buch war, glaube ich, dass mir der Verlag Sazy dans le Metro schickte, eine Ausgabe, weil ich hatte, glaube ich, da ein bisschen von der Energie dieses so. Ich sagte das, was mir in diesem Moment eben zwingend real erschien und überhaupt nicht überlegt, ob das jetzt zu frech ist.
Jagoda Marinitsch war zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten und wir haben das am Anfang gestreift. Ich habe es nicht vergessen. Insofern die Frage wird jetzt nochmal von mir an Sie, liebe Jagoda, adressiert. Sie haben Flamenco gelernt.
Ja.
Warum sind Sie eine Tänzerin? Also wir haben ja schon verstanden, dass Sie eigentlich, wenn Suhrkamp nicht gekommen wäre, wären Sie MTV-Moderatorin geworden oder Popstar.
Oder eigentlich Lehrerin.
Lehrerin.
Habe ich meinen Eltern gesagt.
Lehrerin, Popstar oder MTV-Moderatorin. Aber haben Sie auch mal, ich stelle die Frage ganz seriös und ganz ernst, haben Sie mal, es gibt ja nicht nur Ballett, es gibt Ausdruckstanz, Pina Bausch beispielsweise, aber haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt auch, ich werde eine Tänzerin, weil das ist ja ein sehr, ich kenne viele junge Frauen oder ältere Frauen, die mir heute sagen, das wäre eigentlich mein Traum gewesen. Ich habe mich nur nicht getraut.
Ich finde, also interessanterweise, weil ich liebe ja Worte, aber ich liebe auch diese Gabe des Körpers zu kommunizieren. Ne? Also es gibt den Tanz von Mats Eck oder gerade auf Instagram gibt es so großartige Tänzerinnen, wo ich manchmal diese 30 Sekunden gehe und sage, mein Gefühl in Körper, meine Geschichte als Körper. Mhm. Ja, ich liebe das. Also ich habe hab gern modern getanzt, ich habe gern Jazz getanzt, ich habe gern frei getanzt.
Was heißt frei tanzen? Also einfach... Ja, wie viel, also, früher in der Disco, also die Musik läuft.
Ja, ich bin nachts immer in der Schulzeit noch um 0 Uhr irgendwo hin, nur um tanzen zu können bis 2. Also ich finde dieses Tanzen als...
Befreit.
Ja, unglaublich. Ja. Und dann auch aber das Tanz als Struktur und an Flamenco. Ich habe angefangen Spanisch zu lernen und Flamenco hat mich einfach diese Strenge fasziniert, gepaart mit Leidenschaft.
Auch Melancholie.
Auch Melancholie, auch aber Melancholie. Das auch mehr der Fado. Also ja. diese aber doch auch wieder in Rhythmus gepackte, oder Tango ist dann für mich auch mehr die Melancholie. Aber diese Gabe, das Gefühl, dadurch, dass ich eben oft die Worte suche, in einem völlig nonverbalen Raum auszutragen. Und ich glaube tatsächlich, dass, ich weiß gar nicht, was ich tiefer und wichtiger für mein Leben finde, ob jetzt sozusagen die Worte oder dieses Tanzen und auf Worte verzichten müssen.
Gibt es ein Wort, das sei abschließend gefragt, gibt es ein Wort, gibt es einen Satz, ein Zitat, das Ihr Leben begleitet? Also während Sie nachdenken, bei mir ist es Hilde Domin, die deutsche Dichterin, die gesagt hat, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug.
Ja, den liebe ich. Ich habe sie ja gekannt. Ich habe sie ins Theater einmal gebracht und sie ist gestürzt. Unser letztes Treffen ist sie mit mir in ein Kinder- und Jugendtheater gegangen und ist gestürzt. Und ich habe wirklich den halben Abend zu Hause geweint, weil die Luft nicht trug. Also weil sie hat sich richtig verletzt und sie starb dann wenig später. Und das tat mir so weh. Und dann habe ich, glaube ich, auch mit sie setzte den Fuß in Luft und sie trug nicht. Aber viele solcher Sätze, aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich interessanterweise sogar, es gibt ganz viele von den amerikanischen Romantikern.
Walt
Whitman
haben Sie irgendwo.
Emerson, Walt Whitman, Thoreau, aber gerade neulich musste ich mir überlegen, wie ich starte auf Henry David Thoreau. Witzigerweise ein Mann, es gäbe auch zig andere Sätze.
Ja, aber auch Männer sind Menschen.
Ja, aber es geht ja darum, ob ich sie zitiere oder eher die Frauen. Ich mag Männer schon. Also ich habe kein Nichts gegen. Auch. Ja. Aber das ist der Satz, if a woman does not keep pace, also eigentlich heißt es, if a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer.
Okay, und jetzt auf Deutsch, wie würden Sie es übersetzen?
Also wenn ein Mann, ein Mensch, eine Frau nicht Schritt hält mit seinen Companions, Gleichgesinnten oder mit, könnte es auch daran liegen, dass er einem anderen Schlagzeuger zuhört.
Ja, und ich füge noch einen hinzu und der ist von Arthur Schopenhauer, der da heißt, bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt. Jagoda Marinic war zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten in Mannheim. Vielen Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben, liebe Jagoda Marinic. Es war mir ein Vergnügen.
Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses Gespräch und Ihre Neugier.
Ich bin's nochmal. Am 7. November können Sie Maya Burkhardts Frauengeschichten wieder live vor Ort erleben. In Lüneburg begrüße ich die Schauspielerin Renan Demirkan, Mitglied im Team der erfolgreichen ARD-Serie Rote Rosen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu besprechen. Am 7. November in der Ritterakademie in Lüneburg. Alle Infos auf ndr.de/Veranstaltungen.